Ja, ihr Lieben, die Marianne hat schon angekündigt, heute soll es um Mose gehen als Beispiel für Jüngerschaft. Und denkt man sich vielleicht, ja, Mose ist doch eigentlich ein alttestamentlicher Prophet und Jünger ist eigentlich ein Begriff aus dem Neuen Testament. Ja, ist richtig, aber Mose ist trotzdem ein Beispiel für Jüngerschaft. Denn ein Jünger ist jemand, der nachfolgt, der sich leiten lässt, der sich rufen lässt. Und der Mose ist so einer. Und das Leben des Mose wird sehr breit beschrieben. Und wenn wir das heute gemeinsam betrachten wollen, dann schauen wir uns mal an, welcher Text der Predigt zugrunde liegt. Wenn du nochmal klickst, 2. Mose 2 bis 5. Mose 34. Es ist ja nun so üblich und es ist auch gut und richtig so, dass wir im Gottesdienst den Text, der Predigt zugrunde liegt, gemeinsam lesen. Das sind 136 Kapitel, darf ich euch schon mal darauf vorbereiten. Deswegen habe ich mir vorgenommen, oder ich nehme an, es findet eure Billigung, dass wir das heute Morgen nicht gemeinsam tun. Ich kann euch aber sehr empfehlen, die Urlaubszeit liegt ja jetzt vor uns, wo man Zeit hat, lest diese 136 Kapitel einmal im Zusammenhang durch. Und ich glaube, dass euch manche Lichter aufgehen werden. Und ich will versuchen, so ein paar Lämpchen heute Morgen hier irgendwo in den Raum zu stellen. Das heißt, ich möchte euch die Lebensgeschichte des Mose und das, was sie für uns bedeuten kann, ein wenig erzählen. Die Bibel ist ja ein Brief Gottes an uns, ein Liebesbrief Gottes an uns, ein Brief, in dem er uns beschreibt, was er für uns sein möchte. Und deswegen hat dieser Brief Gottes auch für mich, wenn ich ihn lese, drei Bedeutungsebenen, die ich betrachte. Da ist zum einen mal die historische Geschichte, die dort steht. Aber die Geschichte hat auch immer einen heilsgeschichtlichen Aspekt im großen Zusammenhang dessen, was Gott mit uns Menschen und mit der Menschheit und mit seiner Schöpfung vorhat. Und die dritte Bedeutungsebene ist, dass Gott mich auch ganz persönlich ansprechen will, durch das, was da steht. Und ich denke, das möchte er auch heute Morgen tun, wenn wir uns gemeinsam die Geschichte des Mose betrachten. Wir kennen Mose als ein Alpha-Tier, als eine Führungsfigur, ein Mensch, der in den letzten Versen seiner Lebensbeschreibung in 5. Mose 34 als größter Prophet aller Zeiten bezeichnet wird. Nun tun wir uns vielleicht schwer zu sagen, ja, ein Beispiel für Jüngerschaft, das ist mir eine Nummer zu groß. Ich kann mir doch nicht an einer solchen Führungsfigur ein Beispiel nehmen wollen. Ist das nicht anmaßend? Nein, ist es nicht. Wir müssen uns eigentlich nur mal deutlich machen, dass wir uns ja eigentlich als Jesus-Nachfolger bezeichnen. Wir wollen ja Jesus nachfolgen. Und wenn wir an uns selbst den Wunsch und den Anspruch stellen, dass wir Jesus nachfolgen wollen, dann wird es ja wohl ein kleines sein, sich anzugucken, was hat der Mose gemacht. Wo können wir vielleicht bei ihm lernen, im positiven wie auch im abschreckenden Beispiel? Beides gibt's, jedenfalls bei Mose. Und wir kennen Mose eben als denjenigen, der historisch, und das ist der Kerninhalt dieser Geschichte, dieser 136 Kapitel, der das Volk Israel aus der Versklavung in Ägypten herausführt ins gelobte Land Kanaan, das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Wo Gott sagt, ich habe euer Leid gesehen, ich will euch da rausrufen und in das gelobte Land führen. Das ist die historische Geschichte. Aber es gibt auch einen heilsgeschichtlichen Aspekt dahinter. Mose ist auch ein Typus auf Christus hin. Denn Jesus ist derjenige, der uns aus einem gottfernen und gottfeindlichen Lebens- und Denkumfeld, durch das wir gefesselt und gefangen sind, herausführen will in die Freiheit, auf einem Glaubensweg hin zur Gemeinschaft mit ihm, bis hin zur ewigen Gemeinschaft mit ihm. Auch dafür ist diese ganze Geschichte des Volkes Israel, die Reise ins Land Kanaan, ein Beispiel, ein Bild. Und wir werden Mose aber auch kennenlernen als einen Menschen wie du und ich, der Fehler macht, der manche Dinge richtig macht, von dem wir uns einiges abgucken können. Und ich hoffe und wünsche mir, dass Gott an der ein oder anderen Stelle heute Morgen zu euch spricht und ihr euch dort wiederfindet. Wenn wir anfangen, wie ging das eigentlich los bei 2. Mose 2, wo das so anfängt mit dem Mose, mit seiner Geburt, also schon seine Geburt ist ja eine ganz besondere Geschichte und erinnert mich an eine ähnliche Geschichte im Neuen Testament. Da ist der Pharao, der Angst hat und der den Befehl ausgibt, alle männlichen Kinder des Volkes Israel sollen umgebracht werden. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Auch da zeigt sich schon der Typus des Mose auf Jesus hin. Auch bei Jesus war es so. Da war es Herodes, der Angst hatte, dass ihm jemand den Thron streitig macht. Und der die Kinder hat umbringen lassen. Und hier der Pharao hat das ebenso getan. Und Mose wird unter schwierigen Umständen geboren. Er wird versteckt. Er wird im Schilf versteckt, in einem Körbchen, damit er nicht umgebracht wird. Und die Tochter des Pharaos entdeckt ihn dort, hört ihn schreien. Und Gott fügt es so, dass trotzdem die Familie, die wirkliche Mutter, den kleinen Jungen, den kleinen Mose zu Hause aufnehmen kann. Die Mutter darf ihn stillen. Und dann, als er etwas größer wird, ich sag mal so kindergartenaltermäßig, da nimmt die Tochter des Pharao den Mose mit an ihren Königshof. Was bedeutet das? Mose wächst in einem völlig gottfernen Umfeld auf. Er kommt zwar aus der Gemeinde. Ist übrigens interessant, dass meine Übersetzung, als ich das durchgelesen habe, das Volk Israel sehr häufig als Gemeinde betitelt. Und Mose sprach zu der Gemeinde. Finde ich interessant. Auch da gibt es Parallelen. Ja, und der Mose wird aus diesem Umfeld herausgerissen. In dem Moment, wo das kleine Kind anfängt, die Umwelt zu erleben und Einflüssen ausgesetzt wird, da kommen viele Einflüsse, die haben mit Glaube und mit Gott nichts zu tun. Mose wächst auf am Hof des Pharao. Ihm wird eine hohe Kultur vermittelt. Er wird bestens ausgebildet. Er bekommt alle möglichen Dinge mit, die in der Gesellschaft sehr viel Wert haben. Aber er wächst in einer gottfernen Umgebung sozialisiert. Und irgendwann wird er erwachsen. Und er erinnert sich, wo er herkommt. Er erinnert sich, wer er ist, dass er doch eigentlich woanders hingehört. Und dort, wo er aufgewachsen ist, das, was ihn beeinflusst hat, fühlt er sich fremd und er fühlt sich hingezogen zu dem, wo er herkommt, zu seinem Volk. Ihm wird bewusst, Gott hat mich gemacht. Mir fiel an dieser Stelle ein Vers ein, außerhalb der Bücher Mose, aus dem Psalm. Psalm 139, du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Ich glaube, das will uns Mut machen, egal wo wir herkommen, egal in welchem Zusammenhang wir aufgewachsen sind, Gott hat dich wunderbar gemacht. Der Mose schaut sich also jetzt um unter seinem Volk und beobachtet, wie das Volk unterdrückt wird. Er leidet mit und er ist ein sehr empathischer Mensch. Und er ist mit einem sehr ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden ausgestattet. Das ist vielleicht sogar auf seine Erziehung am ägyptischen Königshof zurückzuführen. Und er beobachtet, wie die Ägypter seine Landsleute quälen. Er beobachtet, wie jemand geschlagen wird, wie jemand misshandelt wird. Und er kann es nicht mit ansehen und er schlägt den Ägypter tot. Mose, dieser große Prophet, den Gott berufen hat für große Taten, ist ein Mörder. Können wir uns das vorstellen? Gott kann aus jedem Leben etwas schaffen, egal was mich bedrückt, egal welche Lasten auf mir hängen von meiner Vergangenheit. Jesus will mich von allem befreien und er kann Großes aus uns machen, denn wir sind wunderbar gemacht in seinen Augen. Mose verscharrt den Ägypter in der Erde und einige Tage später beobachtet er, wie zwei Leute seines Volks sich mächtig streiten. Es gibt eine Schlägerei. Und Mose, wahrscheinlich war er auch recht kräftig, geht dazwischen und sagt, ihr sollt euch nicht streiten, vertragt euch. Worum geht's eigentlich? Er will den Streit schlichten. Er fühlt mit und er hat ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Und was sagen seine Glaubensbrüder? Misch dich mal nicht ein. Du hast keine Ahnung. Willst du auch einen von uns totschlagen, so wie du den Ägypter umgebracht hast? Und Mose denkt, oha, wie ist das denn ans Tageslicht gekommen? Ich dachte, da hätte mich keiner bei gesehen. Ich dachte, meine Schuld wäre verdeckt. Und es wird bekannt. Und es wird auch am Hof des Pharao bekannt. Und plötzlich steht Mose in einem ganz anderen Fokus. Der Pharao will ihn umbringen. Und seine Landsleute sind auch sauer auf ihn. Mose ist ein Flüchtling. Mose flieht weg aus Ägypten ins Land Midian und er kommt dort an eine Oase. Und an dieser Oase lässt er sich nieder. Und was erlebt er dort? Da kommen natürlich alle möglichen Hirten und Karawanen vorbei, die Handelsbeziehungen haben oder auch irgendwelche Herden dort in der Gegend auf den Bergen hüten und führen sie dort an die Oase zur Tränke. Und er beobachtet dort auch eine Gruppe von Frauen, die ebenfalls als Hirtinnen unterwegs sind und ihre Schafe tränken wollen, die aber von den Männern immer verdrängt werden. Die kommen erst ganz am Schluss dran. Und Er schreitet ein und er verteidigt sie, sodass sie auch zu ihrem Recht kommen, die Tiere tränken zu können. Und als dann diese Gruppe von Frauen wieder zurückkehrt, dort, wo sie herkommen, sie sind die Töchter von einem midianitischen heidnischen Priester namens Jethro. Da ist er ganz erstaunt. Oh, ihr seid ja schon so früh wieder da. Wie ist das denn passiert? Ansonsten braucht ihr doch immer viel länger, ne? Weil ihr immer nicht an die Reihe kommt. Und dann berichten sie und Jethro lädt den Mose ein. Und Mose lebt im Haushalt des Jethro, wird dort Familie, wie man so schön sagt, nimmt eine der Töchter, die Zippora, zur Frau, heiratet in die Familie ein, im fremden Land, in der Fremde, bekommt ein Kind, dessen Name auch zum Ausdruck bringt, ich bin ein Fremder in fremdem Land, das heißt das übersetzt, sein Name. Das heißt, da ist irgendwo etwas in ihm drin, wo er genau weiß, hier gehöre ich nicht hin, aber ich lebe hier. Und er beginnt eben auch für seinen Schwiegervater Jethro die Schafe zu hüten. Und eines Tages, ich stelle mir das so vor, er lehnt da so auf seinem Hirtenstock, da sieht er auf einmal einen brennenden Dornbusch, der aber nicht verbrennt, aber wo trotzdem die Flammen drin lodern. Und an dieser Stelle in der Wüste, bei der täglichen Arbeit, im Alltag, da hat er seine erste entscheidende persönliche Begegnung mit Gott. Gott spricht ihn an. Und Mose ist neugierig. Wir gucken, wieso verbrennt der Busch nicht? Und Gott sagt, Mose, stopp. Nicht weiter. Zieh deine Schuhe aus, denn du betrittst heiliges Land. Nun muss man wissen, Schuhe an, Schuhe aus, war damals auch ein Zeichen für Herr und Sklave, um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Gott will deutlich machen an dieser Stelle, wenn du dich mir nahst, dann nicht wie bisher als der für Gerechtigkeit sorgt, der mit erhobenem Haupt kommt, sondern als mein Diener in Demut. Denn ich habe einen großen Auftrag für dich. Ich will etwas aus deinem Leben machen. Ich habe einen Plan für dein Leben. Du sollst mit dazu beitragen, dass dein Volk befreit wird. Befreit aus der Knechtschaft. Ich habe es gesehen, wie sie gequält werden. Sie sollen frei werden. Und du sollst deinen Teil mit dazu beitragen. Du sollst sie führen. Wie ist das, wenn wir ganz genau spüren, Gott will etwas Bestimmtes von mir? Ich merke es, dass Gott mich anspricht. Ich soll da und da etwas tun. Ich soll da und da etwas sagen. Bin ich da immer offen für? Bin ich dafür bereit? Der Mose hier an dieser Stelle sagt, ach, ich bin doch gar nicht glaubwürdig. Hat er ja auch recht. Er, der abgehauen ist, der das Leid nicht persönlich miterlebt hat, der gar nicht in dem Moment unter dem Joch ist, der am Pharao Hof ausgebildet ist. Er kommt jetzt zurück und sagt, Leute, das ist doch unglaubwürdig. Aber Gott sagt ihm, mach dir da mal keine Sorgen drum. Ich werde dafür sorgen, dass du glaubwürdig bist und dass sie dein Wort annehmen. Ja, ich kann aber auch nicht gut reden. Ich kann mich nicht gut ausdrücken. Das wird dann gar nicht so richtig rüberkommen. Ist sein zweiter Einwand. Und Gott sagt ihm, ich will dir sagen, was du sagen sollst. Ich will dir mein Wort in den Mund legen. Und diese Zusage Gottes, ich glaube, mir geht es auch oft so und vielen von euch vielleicht auch, dass man nicht so recht weiß, was soll ich in dieser Situation sagen, dann halte ich mich doch lieber mal ganz zurück. Aber diese Zusage, dass Gott uns durch seinen Geist zeigen wird, was wir sagen sollen, die kehrt so oft wieder in der Bibel, in diesem Brief Gottes an mich, dass ich das, glaube ich, ernst nehmen darf. Denk zum Beispiel an Jeremia. Das ist, glaube ich, der nächste Klick. Und das Herrn Wort geschah zu ihm, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Auch hier wieder der Bezug, ich habe einen Plan für dich, ich kenne dich. Ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen allen, wenn ich es dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Auch im Neuen Testament finden wir das als Zusage. Sorgt euch nicht, in Lukas steht es irgendwo ziemlich hinten, ich glaube 21, sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt, wenn ihr euch verantwortet für euren Glauben. Ich will es euch in euren Mund legen. Ja, jetzt müsste der Mose doch eigentlich klein beigeben, aber er sagt, ach Herr, such dir jemand anderen, sende, wen du willst, ich trau dir nicht. Ist ja schön und gut, dass du das alles sagst, ich trau dir aber nicht. Da wird Gott langsam etwas sauer und sagt, okay, wenn du dich nicht traust, der du sonst so großmäulig unterwegs bist, ich stelle dir jemanden an die Seite, der wird deine Defizite ausgleichen. Dein Bruder Aaron. Und guck, der wird dir gleich entgegenkommen. Und dann wirst du es merken, dass das Wirklichkeit ist, was ich dir sage, dass das real ist. Und so passiert es. Und Mose nimmt den Auftrag an. Von Anfang an gibt es hier eine Zweierschaft. Zwei, die sich gegenseitig stärken. Zwei, die gegenseitig ihre Defizite ausgleichen. Es ist gut, jemanden zu haben, mit dem man über alles reden kann. Einen Menschen, mit dem man gemeinsam Glauben lernen und im Glauben wachsen kann. Und Mose und Aaron, die gehen jetzt in einen Kampf. In einen Kampf gegen die Unterdrückung in Ägypten, einen Kampf gegen ein fremdbestimmtes Leben. Das fremdbestimmte Leben, das nichts mit Gott zu tun hat. Das ist ein geistlicher Kampf, es ist auch ein körperlicher Kampf, es ist ein diakonischer Kampf. Es geht um Befreiung. Und tatsächlich kommt es so, dass das Volk zunächst mal gar nicht befreit werden will. Und Mose und Aaron klagen es Gott. Da, wo ich in meiner Umgebung oder da, wo ich mit meinem Auftrag auf Widerstand stoße, ist der erste Weg, dass ich mit Gott rede. Und mir bei ihm Hilfe suche. Da ist Widerstand, ich kann den Kampf nicht gewinnen. Und dann werde ich erleben, dass Gott selbst den Kampf aufnimmt. Gott selbst kämpft für mich und steht für mich ein. Und wenn man den Kampf gegen die Fremdbestimmung aufnimmt, so wie hier Mose und Aaron den Kampf gegen den Pharao aufnehmen, der Pharao als Synonym für das Böse als solches, dann habe ich mit Widerständen zu rechnen. Mose und Aaron fangen ganz klein an. Sie bitten zunächst nur einfach mal darum, ob der Pharao sie nicht vielleicht ziehen lassen möchte. Nein, das will er nicht, weil er weiß ja die Fronarbeit der Israeliten für sein Volk, die er dann so als billige Bauleute hat, das weiß er ja sehr zu schätzen. Und wir kennen die Geschichte, die folgt. Wir kennen die Plagen, die Mose und Aaron im Auftrag Gottes ankündigen. Eine schlimmer als die andere. Dass Frösche kommen, dass Ungeziefer kommt, dass Stechmücken kommen, dass Wasser in Blut verwandelt wird. Hagel und Sturm und Feuer. Dann böse Krankheiten, Blattern, ein Viehsterben. Es steigert sich mehr und mehr. Und was will uns diese Geschichte sagen? Aus der Knechtschaft der Sünde herauszukommen, geht nicht immer einfach so. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, der nur zu gewinnen ist, wenn Gott für uns selber kämpft. Er droht dem Bösen und er besiegt das Böse. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich schon aus dem Kindergottesdienst, aus Geschichten von früher, wie das Ganze endet. Gott schneidet dem Bösen die Erbfolge ab, indem er die Erstgeburt der Ägypter tötet. Eine harte Geschichte. Aber das Böse muss sterben. Und so zieht es sich durch die ganze Bibel auch durch, dass der Satan besiegt und vernichtet werden wird. Besiegt und vernichtet ist durch den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Und an dieser Stelle, an dem entscheidenden Knackpunkt, wo es darum geht, dem Bösen die Erbfolge abzuschneiden, dass es nicht mehr weitergeht mit dem Bösen, das ist die erste Stelle, wo Mose und das Volk Israel selbst etwas tun müssen. Denn da wird das Passafest eingeführt, wo ein Lamm geschlachtet wird und dessen Blut sollen sie über ihre Türpfosten streichen. Und dort, wo dieses Zeichen ist, dort wird Leben bleiben. Dort wird die Erstgeburt nicht sterben. Und so geschieht es. Und da sind so viele Dinge, mit denen Gott uns etwas Wichtiges sagen will. Denn dieses Blut des Lammes am Passafest ist ja nichts anderes als ein Bild für das Blut Jesu Christi, was für uns vergossen und geflossen ist. Interessant ist auch, es war, das kommt etwas später, es war den Juden genau vorgegeben, zu welcher Zeit das Lamm geschlachtet werden soll. Und zwar um die 9. Stunde. Das ist genau die Zeit, an der Jesus am Kreuz stirbt. Dieser entscheidende Punkt ist es, wo das Böse aufgibt. Dort, wo dieses Blut geflossen ist, gibt das Böse auf und das Volk kann ziehen. Endlich in die Freiheit. Hier geht es los. Und interessant ist, wie fürsorglich Gott eigentlich ist. Für das Volk geht's auf in die Befreiung. Der entscheidende Schritt ist getan. Das Glaubensleben startet. Hin ins gelobte Land. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange man von Ägypten bis nach Kanaan damals als Karawane brauchte. Ich würde mal schätzen, 6 Monate. 6 Monate Entfernung, die die brauchen, bis ins gelobte Land. Aber Gott schickt sie nicht auf den direkten Weg, sondern erstmal in eine ganz andere Richtung, auf einen Umweg. Weil, so steht es dort, Gott sagt, auf diesem kurzen Weg, oder Gott sich denkt, auf diesem kurzen Weg, da gibt es eine Menge befestigte Grenzposten. Und da wird das Volk auf seinem Weg schon direkt am Anfang in fürchterliche Kämpfe und in Kriegssituationen geführt. Das möchte ich Ihnen ersparen. Gerade am Anfang des Weges, gerade am Anfang des Weges mit mir, sofort ein Konflikt nach dem anderen, das möchte ich Ihnen ersparen. Merken wir das auch manchmal, dass Gott uns Umwege führt, um Krisen zu vermeiden? Und so gehen sie einen Umweg und kommen dann nach einigen Tagen ans Meer. Plötzlich ist da ein scheinbar unüberwindliches Hindernis vor ihnen. Und das Böse gibt nicht auf. Das Böse hat die Verfolgung aufgenommen. Ich krieg euch noch. Und das ist auch, was der Teufel immer im Blick hat. Ich krieg euch noch. Aber wenn Gott vor uns hergeht, dann ist jeder Widerstand harmlos. Da fällt mir jetzt gerade ein Spruch ein, den ich mal gelesen habe, der passt aber zwar nur fast, aber trotzdem, die stehen jetzt da vor dem Meer und die Israeliten haben Angst, wie kommen wir da jetzt weiter? Und es hat mal jemand gesagt, was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Finde ich einen guten Spruch, der mir da gerade einfällt. Hier ist es jetzt so, dass Gott, wir kennen die Geschichte alle, das Meer teilt, die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen können und das Heer vom Pharao, was sie verfolgt, das Böse, wird vernichtet. Gott führt sein Volk, Gott führt uns und rettet uns. Mose sagt, der Herr wird für uns streiten und wir werden ruhig sein. Er möchte uns Ruhe geben. Und am anderen Ufer angekommen, endlich geht es los. Da singen sie, da gibt es ein Kapitel, das nennt sich das Lied der Erlösten. Diesen Kapitel spürt man das völlig ab. Die Spannung fällt ab. Wir sind raus aus Ägypten. Es geht los. Endlich geht es los auf dem Weg des Glaubens. Und was ich interessant finde, wie geht's denn los? Der Weg in die Freiheit geht in die Wüste. Kennen wir das manchmal? Dass wir uns wie in einer Wüste vorkommen. Gar nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Dass wir uns für Jesus entscheiden und sofort verläuft unser Leben nur noch in einem Land mit blühenden Landschaften. Nein, manchmal ist unser Leben Wüste. Gott weiß das. Das gehört dazu. Und das finden wir in diesem Beispiel wieder, wo Mose im engen Zwiegespräch mit Gott vorangeht, im Vertrauen auf ihn, in die Wüste hinein. Denn Gott führt selbst, Und Gott zeigt selbst den Weg, tagsüber als Wolkensäule, nachts als Feuersäule. Und was kann nicht alles auf dieser Wüstenwanderung passieren? Ganz schnell kommt es dazu, dass das Volk sagt, mich dürstet. Ich habe Hunger. Was soll das hier in der Wüste? Ach, wir verhungern. Wir verdursten. Ich brauche etwas, was mich am Leben hält. Und dort erfindet Gott das Manna. Ihr kennt die Geschichte. Das Manna, das morgens auf dem Wüstenboden liegt und jeden Morgen Speise ist. Aber diese Speise muss jeden Tag neu gegessen werden. Sie hält sich nicht. Leute, die versuchen, das mehr Manna aufzusammeln, als sie eigentlich sollen, machen die Erfahrung, am nächsten Tag ist es schlecht. Ich glaube, es ist wichtig, das Manna ist auch ein Typus auf Jesus, dass wir das jeden Morgen neu oder jeden Tag neu in uns aufnehmen. Und die erleben viele Dinge auf diesem Weg durch die Wüste, der zum Berg Sinai führt. Eine wichtige Erfahrung, die der Mose macht, sie werden in einen Kampf verwickelt, in einen im übertragenen Sinne geistlichen Kampf. Damals war es ein realer Kampf, wo sie angegriffen wurden als Volk, als Gemeinde. Und Mose hat gebetet. Die haben damals ja mit erhobenen Armen gebetet. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, wie lange ihr die Arme oben halten könnt. Und es war so lange wie der Mose betete, so lange wie er sich an Gott wandte, siegte das Volk. Und wenn sein Gebetsleben schwach wurde, dann verlor es. Und er hatte zwei zur Seite, Aaron und Hur, die ihn stützten, die Gebetsunterstützung für ihn waren. Da lerne ich viel dran. Im Gebet und in Gebetsunterstützung gemeinsam, damit uns die Arme nicht schwach werden. Darin liegt Verheißung, darin liegt der Sieg. Irgendwann kommen sie am Berg Sinai an und Gott sagt, lagert euch hier. Jetzt wollen wir uns gemeinsam auf diese große Glaubensreise vorbereiten. Mose wird auf den Berg gerufen und dort gibt es die 10 Gebote. Gott nennt ihm die 10 Gebote, die wir alle kennen, und noch ein paar Durchführungsverordnungen zu den 10 Geboten hinzu, möchte ich mal sagen. Und zwar mündlich. Zuerst macht er das nur mündlich. Schickt den Mose wieder herunter. Mose verkündet das dem Volk. Und die sagen alle prima. Danach werden wir uns richten. Und Mose wird erneut auf den Berg gerufen, weil Gott ihm sagt, das gebe ich dir jetzt schriftlich. Und dort oben bekommt er die steinernen Tafeln mit dem Gesetz und bleibt 40 Tage und 40 Nächte dort oben. Und das Volk wartet und wartet, fühlt sich orientierungslos, weil Mose war ja das Bindeglied zur Feuersäule und zur Wolkensäule, die sie führt. Und wie oft geht es mir manchmal so, dass ich Jesus nicht mehr sehe, dass ich Jesus nicht mehr spüre, dass ich seine Führung vermisse. Und ich glaube, genauso wie das Volk Israel damals, gerate ich dann in die Versuchung, mir meine eigenen geistlichen Gesetze zu machen, mir meine eigenen Regeln zu machen, mich an mir selber zu orientieren, damit ich irgendwo meine einen Weg und einen Wegweiser zu haben. Und das geht gar nicht. An dieser Stelle soll das Volk und auch ich Geduld lernen. Mose bleibt lange weg. Und als er runterkommt, ist er natürlich voller Zorn. Er zerschlägt die Gesetzestafeln und es gibt auch Bestrafung. Aber ich möchte nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, das würde viel zu weit führen. Jedenfalls wird er erneut auf den Berg gerufen und Gott sagt, neue Tafeln, ein zweiter Versuch. Gott gibt mir und seinem Volk eine zweite Chance. Für meinen Glaubensweg möchte er mir zeigen, da geht's lang. Er will meinen Weg flankieren mit Leitlinien, mit dem, was wichtig ist für das Zusammenleben untereinander und für das Zusammenleben mit Gott. Und diesmal, Mose bleibt wieder 40 Tage da oben, diesmal hält das Volk durch. Und als er wieder herunterkommt, werden die Vorgaben umgesetzt. All das, was Gott Mose mitgeteilt hat, wird gemeinsam gelebt und umgesetzt. So, wenn ihr jetzt meint, wir wären mit dem Auszug aus Ägypten schon fertig, dann muss ich euch sagen, das alles geschah im ersten halben Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Weiter sind wir noch nicht. Und weil Gott festgestellt hat, die müssen noch einiges lernen, da ist ganz schnell das goldene Kalb gekommen. Deswegen lässt er sie am Berg Sinai lagern. Sie ziehen nicht weiter. Es gilt erst einmal, die Glaubensgrundlagen zu konsolidieren und wir sind dann beim zweiten Buch Mose am Ende. Im dritten Buch Mose werden dann sehr, sehr viele Gesetze und Vorschriften aufgezählt. Das sind 27 Kapitel Regeln, die Gott höchstpersönlich seinem Volk setzt. Zu allen möglichen Fragestellungen. Da geht es dann über sehr aufwendige Opferrituale, um besondere Rolle und Liturgien bei den Priestern, um Weihe, da geht es um Dinge, was man essen darf, es geht um Reinigung, um Reinheit, alles extrem aufwendig und extrem detailliert. Es geht um Vorschriften zum Thema Partnerschaft, gegen Abgötterei, zur Fürsorge Bedürftiger, zum Umgang mit Fremden und mit Ausländern. Es gibt viele Dinge zu Festen, zum Erben, zu Bankgeschäften. Also es geht sehr ins Detail, was Gott selbst dem Mose mitteilt für sein Volk. Alles hat meines Erachtens zwei Zielsetzungen. Zum einen sind diese Regeln, die Gott seinem Volk am Sinai vermittelt, dazu gedacht, lebt in positiver Weise einander zugewandt, verletzt euch nicht selbst und nicht gegenseitig, so wie es die unerlöste Welt um euch her tut. Gott möchte uns Gutes tun. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass diese komplizierten und aufwendigen Gebote eigentlich deutlich machen, keiner ist in der Lage, die zu erfüllen und wirklich so zu leben, wie Gott das möchte. Das hat Jesus ja auch im Neuen Testament gesagt. Und er hat es erfüllt und durch seinen stellvertretenden Tod sind wir davon befreit, von der Last dieses Gesetzes, denn wenn man sich das durchliest, dieses Gesetz ist wirklich eine Last. Aber dem Volk muss klar werden, worum es geht, wenn ich mich auf die Glaubensreise begebe. Deswegen bleibt das Volk 1,5 Jahre am Berg Sinai hängen. Und das geschieht, um sie fit zu machen für die Glaubensreise, die vor ihnen liegt. Dann brechen sie auf, nach etwa 26 Monaten. Wie gesagt, die eigentliche Entfernung wäre 6 Monate gewesen. Nach 26 Monaten brechen sie auf und es geht wieder in die Wüste. Und interessanterweise wieder die gleichen Probleme, Unzufriedenheit mit der Nahrung, Unzufriedenheit, dass sie Durst haben. Eine interessante Geschichte, dass sie irgendwann sagen, ja, Gott versorgt uns zwar mit dem Manna, aber das ist irgendwie auf die Dauer doch fade. Immer das gleiche Manna. Wie ist das mit der Nahrung, mit der Gott uns versorgt, mit seinem Wort? Haben wir auch manchmal das Gefühl, fade, immer das gleiche Manna. Im Gemeindeleben ist auch nichts mehr los. Ich will mal was Besonderes. Ich will mal Fleisch. Fleisch an die Suppe. Besondere geistliche Erfahrungen, besondere Highlights. Ich kann diesen Wunsch verstehen. Und Mose geht damit zu Gott. Mit allem, was wir uns Sorgen macht, sollten wir zu Gott gehen, zu ihm hin. Und Gott sorgt dafür. Er sorgt dafür, dass unser Hunger gestillt wird. Obwohl es an dieser Stelle fast wie eine kleine Tragikomödie ist, was da passiert. Denn Gott, Gott sagt, gut, ihr wollt Fleisch, sollt ihr Fleisch kriegen. Aber nicht nur einen Tag, nicht nur 2 Tage, nicht nur 2 Wochen, sondern einen ganzen Monat lang. Und zwar so viel, bis es euch anekelt und euch zum Hals raushängt. So reagiert Gott. Und er schickt am nächsten Morgen schon, schickt er einen Wind, der dafür sorgt, dass Vögel wachteln in einem Umkreis von 30 Kilometer um das Lager herum, sich 1 Meter hoch auftürmen. Und die sammeln ein und braten und grillen und, können wir lesen, verderben sich ordentlich den Magen daran. Was hat mir dieses Bild zu sagen? Geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir mit dem Manna nicht zufrieden sind? Eine andere Geschichte, die ich sehr eindrücklich finde, die dem Mose da passiert ist, wo ich persönlich sehr viel von gelernt habe. Eines Tages gibt es Ärger im Volk. Mose hat sich eine Schwarze, eine Afrikanerin, zur Frau genommen. Und es gibt da welche in der Familie, im nächsten Umfeld, in der Gemeinde, ja, das geht gar nicht. Also es muss sich jetzt nicht um so eine Heirat handeln, aber wie oft kommt es vor, dass wir sagen, was der macht, das geht gar nicht. Und sie argumentieren damit, wir haben genauso den Heiligen Geist wie der oder die. Und an der Stelle schreitet Gott ein und sagt, Moment mal. Bevor ihr euch jetzt hier gegenseitig sagt, was geht und was nicht geht, möchte ich, dass ihr mich fragt. Und weil ihr das nicht tut, werde ich strafen. In dem Fall wird die Mirjam, die eine von diesen Wortführerinnen war, die Schwester von Mose, durch einen Aussatz bestraft. Sie wird aussätzig und das galt damals als eine ganz schlimme Form der Unreinheit. Und jetzt hätte der Mose ja sagen können, ja, siehste, ich hatte doch recht. Machte aber nicht, nein, sondern da steht, er schrie zu Gott, heile sie. Das finde ich so beeindruckend, wie der Mose für die anderen, die ihm Böses wollen, einsteht und sie zurechtbringen will. Und Gott tut das. 7 Tage lang muss sie sich fernhalten und nach 7 Tagen wird sie von Gott rehabilitiert. Eigentlich wollte das Volk weiterziehen, sollte die Gemeindearbeit weitergehen, ging es weiter aufs Ziel zu, aber das ganze Volk blieb und wartete, bis Mirjam wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden konnte. Ein, finde ich, wunderbares Verhalten, was uns da vorgelebt wird. Ja, ich will mich jetzt ein bisschen beeilen. Ihr merkt schon, die Geschichte mit dem Mose, die ist eine sehr lange Geschichte. Das Volk ist jetzt mittlerweile dem Ziel schon recht nahe gekommen. Wie gesagt, eigentlich sind das ja nur 6 Monate. Und Gott sagt, sende Kundschafter aus. Guckt euch das Land an. Wie ist das, wenn ich etwas vorhabe, wenn ich meine Zukunft plane, wenn ich überlege, wohin kann es mit der Gemeinde gehen? Man sollte das nicht planlos und unvorbereitet tun, sondern sich genau überlegen, was erwartet mich, womit muss ich rechnen? Und die Kundschafter kommen zurück und sagen, ein super Land, ganz toll. Es gibt aber auch etliche, die sagen, ja, das ist zwar alles gut und schön, aber wir werden mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, mit großen Widerständen. Das wird wahrscheinlich nicht ohne Verluste abgehen. Und die Bedenkenträger setzen sich durch. Der Schritt wird nicht getan, den Gott eigentlich wollte. Kenne ich das auch aus meinem Leben? Und an dieser Stelle entscheidet sich etwas, dass Gott nämlich sagt, gut, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr mir nicht vertraut, dann müsst ihr eben warten und Vertrauen lernen. Und das hat dann noch 38 Jahre gedauert. 38 Jahre, in denen das Volk immer im Kreis geht. Das möchte ich in meinem Leben vermeiden, aber ich will auch wahrnehmen und sehen, dass es so etwas gibt. Das gibt es in meinem Leben und das gibt es auch im Gemeindeleben. Also 38 Jahre weitere Wüstenwanderung. Auf dieser Wüstenwanderung geht es weiter wie bisher. Es ändert sich nichts. Immer wieder die gleichen Dinge. Immer wieder Durst, immer wieder Hunger, immer wieder muss Mose für das Volk einstehen. Und an irgendeiner Stelle, und das habe ich für mich auch schon mal wahrgenommen, irgendwann, ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon relativ alter Sack, ja, die meisten haben ja mitgekriegt, dass ich jetzt mittlerweile 60 bin, und da hat man schon so einiges erlebt. Und beim, ich weiß nicht, wie vielten Mal, wo das Volk klagt, wir sind durstig und Gott ihm sagt, okay, regel das so und so, da hält sich der Mose nicht dran. Da denkt sich der Mose, ja, das habe ich jetzt schon so oft in meinem Leben gesehen, das ist immer das Gleiche. Da mache ich das wieder genauso wie vorher und ich kriege das schon hin. Daran erkennen wir, auch Jünger machen Fehler. Und Gott muss dem Mose sagen, an der Stelle warst du mir nicht treu. Du bist zwar mein Mann, aber das wird auch Konsequenzen haben. Die Strafe ist eigentlich relativ schwach. Das Lebenswerk, wo Mose sich für eingesetzt hat, wird er nicht vollenden können, sondern die Früchte werden andere ernten. Die Früchte werden andere einfahren und er wird sich über die Inbesitznahme des Landes nicht freuen dürfen. Und auf dem Weg ins Land gibt es auch noch andere Schwierigkeiten. Zwischendurch bleibt das Volk schon mal stehen, geht nicht weiter. In einer Umgebung, wo sie sich ganz wohl fühlen, werden sie sesshaft, nehmen Kontakt zu dem Volk um sie her auf, verbrüdern und verschwestern sich und auf einmal gibt's Abgötterei. An dieser Stelle ist der selbstgewählte Stillstand gefährlich. Es gibt einen Stillstand, den Gott mir auferlegt, es gibt aber auch einen Stillstand, der selbstgewählt ist und gefährlich. Weitere Dinge erlebt der Mose, da gibt es plötzlich ein Geschacher um Posten und Pöstchen im Volk. Wer hat welche Rechte? Wer soll dies, wer soll jenes tun? Wer darf im Heiligtum dies und jenes machen? Und auch da erlebt er im Zwiegespräch mit Gott, nur im Zwiegespräch mit Gott gibt es dort eine Lösung. Schließlich kommen sie kurz vor Kanaan an und Mose macht so eine Art, also das gesamte fünfte Buch Mose ist eigentlich so eine Art Vermächtnis, wo er dem Volk noch einmal eindringlich sagt, ich habe die und jene Erfahrung mit Gott gemacht, haltet euch daran, seid ihm gehorsam, dann werdet ihr ein gutes Leben im gelobten Land Kanaan haben. Und er führt seinen Nachfolger, den Josua, ein. Er muss die Frucht anderen überlassen, denn nicht er schreibt Geschichte, sondern Gott selbst schreibt Geschichte. Und das gesamte Buch Mose enthält vier große Reden. Das finde ich bemerkenswert. Der sagte, ich kann nicht reden und ich kann mich nicht ausdrücken, hält vier große Reden. Und das vierte davon hat er als Lied geschrieben. Und das hat mir besonders, ich möchte ganz kurz daraus zitieren, aus 5. Mose 32, die Verse 10 und 11, wo er beschreibt, wie das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk ist. Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulten. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen aus und fängt sie auf. So toll konnte Mose dichten. Und er segnet das Volk und er wird dann von Gott selbst begraben. Er stirbt und wird begraben und niemand hat sein Grab je gefunden. Damit möchte ich schließen und einen meiner Lieblingsverse an den Schluss stellen, den der Mose erlebt hat, den ich bisher auch erlebt habe und von dem ich wünsche, dass jeder von euch ihn erlebt für sich persönlich. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flammen sollen dich nicht versengen. Amen. Wir beten.